Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Heute mit Ute Meier am Mikrofon. Einen schönen guten Tag wünsche ich. Am Sonntag wird in Sachsen und Brandenburg gewählt. Und jetzt gerade werden in Sachsen schon mal erste inoffizielle Wahlergebnisse verkündet, nämlich die Wahl der unter 18-Jährigen. Wir schalten nach Dresden am Ende dieser Sendung. Wird es in Zukunft an abgelegenen Orten oder zu abseitigen Uhrzeiten autonom fahrende Busse geben? Die Technik wird bereits getestet, unter anderem in der Hamburger Hafencity. Da sind wir mal mitgefahren. Und die junge Union Bayern bekommt am kommenden Wochenende einen neuen Vorsitzenden. Wer ist der Mann? Für was steht er? Und wie steht er zu CSU-Chef Markus Söder? Auch das ist Thema gleich bei uns. Für viele war die Position ein Karrieresprungbrett, Vorsitzender der Jungen Unions Bayerns zu sein. Zum Beispiel für Markus Söder, Manfred Weber, Theo Weigel. Die Nachwuchsorganisation der CSU bekommt am kommenden Wochenende einen neuen Vorsitzenden. Christian Dohleschal heißt der Mann, ist 31 Jahre alt und sitzt im Europaparlament, stammt aus der Oberpfalz. Heute hat Dohleschal sich offiziell vorgestellt, wie er zum CSU-Chef Markus Söder steht, der in letzter Zeit mit einem etwas liberaleren Kurs mit Abgrenzungen zur AfD und klimafreundlichen Tönen von sich reden macht. Das weiß unser Bayern-Korrespondent Tobias Krone.
Hellblaues Bankerhemd, Hornbrille, dezenter Kurzhaarschnitt. Das Aussehen für einen, der die junge Union Bayern anführen will, passt bei Christian Dohleschal gut ins Klischee. Die Bescheidenheit eher nicht.
Ich bin Christian Dohleschal, komme aus der Oberpfalz, aus dem schönen Örtchen Brand, bin 31 Jahre jung, bin jetzt neuer Europaabgeordneter der CSU, war vorher Anwalt in einem Bauunternehmen und darf jetzt für den JU-Landesvorsitz kandidieren.
Gewählt wird erst am Freitag. Und trotzdem hält Christian Dohleschal schon heute relativ entspannt ein Pressegespräch in der Münchner CSU-Zentrale ab. Der Oberpfälzer ist der designierte neue Chef der Jungen Union Bayern und steht damit in einer honorigen Tradition. Max Streibel, Theo Weigel, Markus Söder befeuerten ebenfalls ihre Karrieren als Chef der jungen Konservativen. Konkurrenz für seine Wahl am Freitag bei der Landesversammlung muss Dohleschal keine befürchten. Das liegt an seiner guten Vorarbeit. Der Oberpfälzer ist bestens vernetzt, nicht nur unter den Jungen. Schon im November vergangenen Jahres schaffte er es auf Platz 5 der CSU-Liste für die Europawahl und sitzt seit Juli im Europaparlament. Zudem hat Dohleschal einen inzwischen mächtigen Förderer, noch JU-Bayern-Chef und inzwischen Verkehrsminister Hans Reichert.
Weil jemand ist, der mit beiden Beinen am Boden steht, der auch selbstbewusst ist, unabhängig ist. Und vor allem jemand ist, der nicht sich selbst über die Sache stellt, sondern wirklich die Interessen der jungen Generation, die Interessen der jungen Union auch über seine eigenen Interessen dort stellt.
Inhaltlich können Reichert und sein designierter Nachfolger bestens miteinander. Beide sind eher ruhige, pragmatische Typen. Christian Dohleschal gehört dem liberalen Flügel Manfred Webers an und hebt sich deutlich ab vom bundesdeutschen JU-Image. Sein Kollege von der JU Deutschland, Tilman Kuban, war auf seiner Wahlrede vergangenes Jahr noch mit einer polternden Suada gegen die Verteidigungspolitik der damaligen Ministerin Ursula von der Leyen, gegen die Umwelthilfe und Gendertoiletten zu Felde gezogen. So eine Wahlrede sei von ihm nicht zu erwarten, sagt Dohleschal.
Ich sag mal, jeder hat seinen eigenen Charakter. Tilman Kuban hat viele Stärken. Ich glaube, ich bin jetzt vom Typ her ein bisschen anders. Ich bin jetzt vielleicht eher der pragmatische Kandidat.
Inhaltlich steht Christian Dohleschal für den Neuaufbruch seines Parteichefs Markus Söder, der mittlerweile auch Themen wie Asylpolitik nur noch am Rande streift. Im Bayern-Wahlkampf 2018 habe seine Partei gerade bei diesem Thema Fehler gemacht, so Dohleschal.
Also ich glaube, wenn man sich gerade den Sommer letzten Jahres ansieht, den Asylstreit, der, ja, ich sag mal, die Große Koalition fast zum Scheitern gebracht hätte, dann war das sicherlich alles andere als ideal. Da haben wir vieles an Vertrauen auch innerhalb der Bevölkerung verloren. Und dieses Vertrauen müssen wir jetzt wieder zurückgewinnen. Ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg, dass die Union im Gesamtkunstwerk wahrgenommen wird und nicht erst der Schritt danach hoffen.
Auch bei der Diskussion um Uploadfilter und Urheberrechte im Netz habe die Union die junge Generation unterschätzt. Die junge Union war gegen die umstrittenen Entscheidungen im EU-Parlament. Bei diesem Thema wollen die jungen Konservativen auch in Bayern punkten, genauso wie beim Klimaschutz. Verhaltenes Lob gibt es für Fridays for Future.
Wir sagen, das ist gut, wenn junge Menschen sich artikulieren, ihre Interessen kundtun. Von daher sehen wir die Friday for Futures-Bewegung nicht so kritisch, wie das vielleicht andere sehen. Natürlich gibt es auch JUler, die bei Friday for Futures mitlaufen. Man muss halt auch immer aufpassen, dass die Debatte nicht vollständig in eine Richtung läuft, sondern dass man miteinander in Diskussion tritt.
Eine nachhaltige Umweltpolitik, aber auch nachhaltige Finanzen in Bayern. Dafür will Doleschall eintreten und rügte den Parteichef und Ministerpräsidenten Markus Söder vor einigen Monaten schon einmal für seine lockere Hand beim Geldausgeben in und nach dem Landtagswahlkampf. Die JU will einen Generationen-TÜV und alle Entscheidungen auf ihre Folgen für die späteren Generationen prüfen lassen. Um mehr junge Leute in die Politik zu bringen, tritt die Junge Union bei der Kommunalwahl kommenden Jahres beispielsweise in Ingolstadt mit einer eigenen Liste an und damit gewissermaßen in Konkurrenz zur großen CSU. Wo die Fortschrittlichkeit der jungen Konservativen aufhört, das ist das Thema Frauenquote. Das sei in der Jungen Union Bayern gar nicht nötig, findet Doleschall.
Also wir als Junge Union werden am Freitag hoffentlich einen Landesvorstand verabschieden ohne Quote, der dennoch fast 50% Frauen, also über 40% Frauen beinhalten wird. Wir haben hochgradig engagierte Frauen, die sich in allen Bereichen, ob das im Studium ist, ob das beruflich ist, durchgesetzt haben und durchsetzen wollen. Und da erkenne ich von meinen, in Anführungszeichen, meinen JU-Damen, dass sie auch nicht zu Quotenfrauen sich degradieren lassen wollen, sondern dass sie durch Leistung überzeugen wollen. Deshalb sehen wir die Quotendebatte durchaus kritisch.
Im Vorstand der großen CSU sehen das einige ältere Mitglieder anders. Sie wollen in der Parteireform zu Quoten kommen, um die konservative Partei attraktiver für weibliche Wählerinnen zu machen.
Autonom fahrende Autos und Busse, das ist ein Trend in der Automobilindustrie, an dem zurzeit kräftig geforscht wird. Gleich an mehreren Orten in Deutschland werden erste Modelle autonom fahrender Busse getestet und seit kurzem auch in der Hamburger HafenCity. Eventuell können autonom, also ohne Fahrer, fahrende Verkehrsmittel in abseitigen Gegenden oder zu Randzeiten eingesetzt werden, wenn nur noch wenige Menschen unterwegs sind, die aber trotzdem transportiert werden müssen. Das ist so eine Hoffnung, die dahinter steckt. Unser Landeskorrespondent in Hamburg, Axel Schröder, hat sich mal bei so einer Testfahrt eines autonom fahrenden Hamburger Kleinbusses mit reingesetzt. Der ist von außen ganz leise, von innen brummt er allerdings etwas.
Gleich soll die Fahrt durch die Hamburger HafenCity starten, aber noch hängt der hochglanzpolierte Bus an der Ladestation. Schwarz-rot-weiß steht er da, in den Farben der Hamburger Hochbahn, die das HEAT-Projekt auf den Weg gebracht hat. HEAT, erklärt Sprecherin Constanze Dinse, steht für Hamburg Electric Autonomous Transportation.
Sieht aus wie ein Bus im Miniaturformat, kann man sagen. Er ist sehr rund, hat keine wirkliche Schnauze, also sieht aus so ein bisschen von vorne wie von hinten, kann man sagen. Und ist eben relativ klein mit einer Schiebetür, die beidseitig aufgeht.
Und die Sensoren, die das ganze Gefährt sicher über die Straße bringen sollen, die sieht man hier auch?
Genau, man sieht die Sensoren ganz gut und zwar im Türbereich, oben über der Tür, auf dem Dach, vorne in der Mitte ist auch ein Sensor und dann jeweils an den vier Ecken des Busses sind Sensoren. Das heißt, überall, wo er sehen können muss, kann er das.
10 Plätze gibt es im Bus. 4 sind besetzt mit den Technikern, die dem Gefährt Stück für Stück das autonome Fahren beibringen sollen. Der Sitzplatz für den Fahrer fehlt. Da, wo andere Busse ein Lenkrad haben, steht ein Monitor, der die Bilder der Außenkameras zeigt.
Es gibt eine Position, auf der der Fahrzeugbegleiter steht. Der hat im Blick eben ein Steuerungsfeld sozusagen, wo verschiedene Knöpfe sind, mit denen er das Fahrzeug manuell zumindest ansteuern kann, also sprich im Falle einer Situation, wo das Fahrzeug nicht weiter weiß, umschalten kann in den manuellen Betrieb. Und der manuelle Betrieb erfolgt dann über einen kleinen Joystick, der angeschlossen ist an das Fahrzeug.
Denn der Weg hin zum vollautomatisch durch die Straßen navigierenden Bus ist noch weit, sagt Konstanze Dinse. Im gerade begonnenen Testbetrieb fährt der Heatbus mit gerade mal 15 Kilometern pro Stunde ein festgelegtes Straßenkarree in der Hafencity ab. Eine Runde ist 2 Kilometer lang. Mit an Bord sind immer Techniker, die im Ernstfall eingreifen können. Fahrgäste dürfen noch nicht mitfahren.
Im Sommer nächsten Jahres hoffen wir, dass wir soweit sind mit dem Genehmigungsprozess, dass wir erste Mitfahrer auch mitnehmen können. Und das Ziel bis 2021 wäre dann eben, dass wir auch die Genehmigung haben, ohne Fahrzeugbegleiter tatsächlich autonom zu fahren. Ob wir diese Ausbaustufe erreichen, das werden wir sehen.
Langsam setzt sich der Kleinbus in Bewegung, rollt lautlos in Richtung Straße, blinkt links und schleicht durch die Hafencity. Wenn alles glatt läuft, sollen die kleinen Shuttlebusse einmal mit 50 km/h über Hamburgs Straßen rollen. Eine riesige Herausforderung sei das, sagt Nathalie Rodriguez, die das Projekt der Hamburger Hochbahn leitet. Damit der autonome Busbetrieb möglichst reibungslos funktioniert, verlässt sich das Unternehmen nicht nur auf die Sensoren und Kameras an Bord, sondern auch auf in Echtzeit übermittelte Informationen aus dem Straßenraum.
In Bereichen, wo die Sensoren von Fahrzeug nicht ausreichend sein können, dass wir eine zusätzliche Information von der Umgebung bekommen durch den Sensoren, die sich in punktuelle, präzise und ganz abgestimmte, definierte Bereichen sich befinden, um dass sie diesen Signalen an Fahrzeug senden, sodass das Fahrzeug im Voraus wissen kann, ob er bremsen, entschleunigen oder weiterfahren muss.
Springt eine Ampel auf gelb, registrieren das nicht nur die Kameras an Bord des Busses, auch die Ampeln selbst sagen per Funk Bescheid. Eine andere, oft gestellte Frage beim Thema autonomes Fahren stellt sich nicht, sagt Rodriguez, nämlich ob der Bus im Ernstfall eher nach links oder nach rechts ausweicht, ob die Systeme zwischen dem alten Mann und der jungen Frau mit Kinderwagen unterscheiden und dann selbst die Entscheidung treffen, wer von beiden im Ernstfall an- oder überfahren wird.
Das wird nicht in diesem Projekt stattfinden. Das Fahrzeug wird im schlimmsten Fall einfach stehen bleiben.
Matthias Grote vom Institut für Verkehrsplanung und Logistik an der Technischen Universität Hamburg hält den Ansatz des HEAT-Projekts für vielversprechend. Er fragt sich aber, ob die schon heute sehr gut angebundene, mit Leihrädern und Rollern bestückte, per Bus und U-Bahn gut erreichbare Hafencity das ideale Einsatzgebiet für autonome Busse ist.
Im ländlichen Raum gerade, außerhalb der Städte, ist eben gar kein Angebot gegeben. Da steht eben an der S-Bahn-Station dann eben auch kein Scooter rum. Und da ist dann eben auch so, dass mobilitätseingeschränkte Personen gar nicht diese letzten Meter bewältigen können.
Grote selbst leitet das Projekt Tabula, das Testzentrum für automatisiert verkehrende Busse im Kreis Herzogtum Lauenburg. Auch dort fahren wie in Hamburg schon teilautonome Busse mit menschlichen Aufpassern am Joystick mit 18 Kilometern pro Stunde. Am Ende, so Grote, habe die Technik gerade im ländlichen Raum großes Potenzial, dort wo das ÖPNV-Angebot oft miserabel ist. Angst vor der neuen Technik müssten die Menschen nicht haben, sagt Grote. Die Hürden im Genehmigungsverfahren für autonom fahrende Busse seien hoch.
Und man wird das Risiko nicht eingehen, dass man auf gut Glück da diese 50 km/h fährt. Und wenn am Ende man das Risiko nicht eingehen kann, dann ist es einfach noch nicht so weit. Dann müssen wir in 5 Jahren das Ganze nochmal probieren.
Sagt Matthias Grote vom Institut für Verkehrsplanung an der Technischen Universität Hamburg. Der Beitrag war von Axel Schröder. Am kommenden Sonntag ist ja Landtagswahl in Brandenburg und Sachsen, die mit Spannung erwartet wird. In Sachsen konnten 8 Wochen lang Kinder und Jugendliche in Sachsen, die am Sonntag noch nicht wahlberechtigt sind, trotzdem wählen gehen. Und zwar bei einer U18-Wahl, die vom Kinder- und Jugendring Sachsen organisiert worden ist. 10.000 Kinder und Jugendliche haben mitgemacht. Gerade eben wurden in Dresden die Ergebnisse vorgestellt. Die Pressekonferenz läuft auch noch. Unsere Reporterin vor Ort ist Nadine Lindner. Frau Lindner, was ist denn bei dieser U18-Wahl in Sachsen herausgekommen?
Ja, bei der Präsentation ist gerade deutlich geworden, dass 2 Farben auch bei den Jugendlichen hier in Sachsen ganz deutlich dominieren. Das ist die Farbe Grün. Denn die Grünen sind bei dieser U18-Wahl deutlicher Wahlsieger geworden mit 27,2% der Stimmen. Dahinter gibt es aber die Farbe Blau. Daher steht die AfD, zweitstärkste Kraft bei den Jugendlichen, und zwar mit 15,5%. Und dann danach sind die Unterschiede eigentlich gar nicht mehr so groß. Die Linkspartei kann 10,9% der Jugendlichen für sich begeistern. Bei der CDU sind es 10% und die SPD erreicht nur 6,8%. Also das heißt, man sieht bei den Parteien, die im Landtag sind, deutlich, dass sie die Jugendlichen nicht so gut erreichen. Einzige Ausnahme sind die Grünen.
Wenn Sie das jetzt mit den aktuellen Umfragen der Wahlberechtigten in Sachsen abgleichen, was kommt dabei heraus? Welche Unterschiede gibt es? Welche Gemeinsamkeiten?
Also was man ganz deutlich sieht, das sind riesige Unterschiede, zum Beispiel bei der CDU. Wenn man jetzt mal schaut auf die Umfragen der Wahlberechtigten, die dann am Sonntag, also der Wahlberechtigten ab 18, die dann am Sonntag wählen dürfen, da sind 29% der Wahlberechtigten, die sich vorstellen können, die CDU zu wählen. 25% der Erwachsenenwahlberechtigten wollen für die AfD abstimmen. Da sieht man wirklich ganz, ganz große Unterschiede. Bei den Linken und bei den Grünen ist dann der Unterschied wiederum andersrum. Bei den Erwachsenenwahlberechtigten sind es jetzt nach den letzten Umfragen 11%, die Grünen wählen wollen, und bei den Jugendlichen eben, wie gesagt, 27,2%.
Also ich fasse zusammen, die Jungen wählen grüner als die Erwachsenen, jedenfalls den Umfragen zufolge, aber genauso stark ist die Tendenz zur AfD. Wie kommt es dazu? Wie erklären Sie sich das?
Ja, also gerade bei den grünen Themen, da wurde jetzt ein bisschen drüber diskutiert, und was man dann so rausgelesen hat, ist, dass es bemerkenswert ist, dass auch die Tierschutzpartei sehr, sehr stark abgeschnitten hat. Die würde auch nach Willen der Jugendlichen über die 5%-Hürde kommen, in den Landtag einziehen, dass einfach diese Themen bei den Jugendlichen eine große Rolle spielen. Das heißt Umweltschutz, Klimaschutz, aber halt auch Tierschutz, und die Jugendlichen einen großen Wert darauf legen, dass sie auch in Zukunft eine lebenswerte Umwelt dann auch für sich erleben. Leben. Zur Frage der AfD konnte man tatsächlich sehen, dass es dort ein krasses Stadt-Land- oder ein sehr deutliches Stadt-Land-Gefälle gibt, dass zum Beispiel Jugendliche, die im Erzgebirge wohnen oder auch in der sächsischen Schweiz Osterzgebirge, doch deutliche Zuneigung zur AfD haben. Es wurde jetzt hier nicht diskutiert. Meine eigene Interpretation wäre, dass ja auch die Jugendlichen mitbekommen, wie um sie herum diskutiert wird in den Familien, auch in den Vereinen, und dem sich dann auch nicht entziehen können oder entziehen wollen.
Ja, vielleicht ist das auch noch Einfluss der Eltern. Vielleicht noch mal zu dieser U18-Wahl selbst. Das Ganze ist natürlich eine symbolische Wahl. Die Stimmen zählen nicht am Sonntag. Was ist denn eigentlich Sinn und Zweck dieser Aktion?
Ja, also die Überschrift hier in der Pressemitteilung heißt, die Jugendlichen haben ihre Stimme abgegeben. Sie zählt nicht, aber sie ist ernst zu nehmen. Das ist der eine Punkt, dass man einfach wissen möchte, wie Jugendliche denken. Es könnte sein, dass sich eine Debatte jetzt anschließt über die Senkung des Wahlalters. Das hatten zumindest linke SPD hier in dieser Pressekonferenz, die auch mit dabei waren, sich gut vorstellen können. Aber ganz wichtig ist auch der Punkt der Multiplikatoren. Also das heißt, dass Jugendliche in ihren Familien dann darüber reden, dass sie gewählt haben, dass sie sich mit den Inhalten auseinandergesetzt haben, und dass auch die Sozialarbeiter, Schulsozialarbeiter zum Beispiel dann auch mit den Jugendlichen über sowas reden, und für die das dann halt auch politische Bildungsarbeit ist.
Dankeschön. Nadine Lindner war das, wie Sie hören, live aus Dresden, wo die Pressekonferenz noch läuft. Die U18-Wahl in Sachsen ist ausgezählt worden. 10.000 Kinder und Jugendliche konnten ihre Stimme probeweise abgeben. Und das war die Sendung Deutschland heute mit Berichten aus den Bundesländern. Nach uns folgt gleich nach den Nachrichten Campus und Karriere. Ein Thema bei den Kollegen ist das IFO-Bildungsbarometer. Befragt wurden die Deutschen, was gegen Chancenungleichheit in der Bildung getan werden soll. Mein Name ist Ute Meier. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Nachmittag.